Hallo, hier ist Bibletunes mit der Staffel Das Israel-Projekt mit Tobias Krämer von Christen an der Seite Israels.
Israel in der Diaspora, Israel in der Zerstreuung. Wir haben es in der letzten Folge gehört, Israel wurde zerstört durch die Römer im 1. und 2. Jahrhundert. Es sind zwar immer einige Juden im Land geblieben, aber die Musik spielte jetzt draußen in der Zerstreuung in alle Welt. Juden waren ja schon im Orient unterwegs gewesen durch die Zerstreuung durch die Assyrer und durch die Babylonier. Sie waren in Ägypten gewesen, da gab es große Communities. Jetzt aber auch im Mittelmeerraum, in Nordafrika, in Europa. Überall haben sich Juden jetzt niedergelassen, weil sie eben vertrieben worden sind durch die Römer. Interessant ist aber, dass im Zuge des Pessachfestes die Juden jedes Jahr aufs Neue sagen, nächstes Jahr in Jerusalem. Also der Glaube, Gott wird uns zurückbringen, wie es die Propheten sagen, der ist im Judentum immer lebendig geblieben. Judentum ohne Tempel und Land, was bleibt? Die Tora, der Talmud und dann eine neue Erfindung, die sogenannte Synagoge. Eigentlich nur ein ganz simples Versammlungshaus, wo sich die Juden treffen konnten. Da wurde teilweise Schulunterricht gegeben, Talmud und Bibelunterricht. Da wurde geheiratet, da wurden Feste gefeiert, da hat man sich einfach getroffen zu verschiedenen Anlässen. Heute würde man vielleicht im Schwäbischen sagen Mehrzweckhalle, das ist Synagoge. Jetzt hat sich das Judentum natürlich auch ein bisschen unterschiedlich entwickelt, im Orient anders als in Europa und in Nordafrika. Es gibt das orientalische Judentum, Babylons, Assyriens. Es gibt das sephardische Judentum, das ist mehr in Spanien und in Nordafrika beheimatet. Und das sogenannte aschkenasische Judentum, das ist Mitteleuropa, Deutschland, Osteuropa. So haben sich lokal jeweils unterschiedliche Traditionen entwickelt. Die sind aber nicht so unterschiedlich, dass man sich nicht verstehen könnte. Jude ist Jude, also da sind viele Gemeinsamkeiten trotzdem da. Große Gelehrte hat das Judentum hervorgebracht, zum Beispiel in Spanien Maimonides, ein ganz bekannter Mann, oder Rashi, der große Lehrer in Frankreich, das sind so ganz bekannte Namen. In späterer Zeit haben sich dann auch neue Strömungen entwickelt im Judentum, auch sehr interessant, die sogenannte Kabbala zum Beispiel, die Mystik, wo sich Menschen versenken in Gott hinein, wo Gott Leitersstufen herabgeht, Stück für Stück, um Menschenherzen zu erreichen. Das ist eine ganz eigenartige Lehre, zu der wir wenig Zugang haben, auch nicht so sonderlich viel drüber wissen. Wenn man sich da nicht tief reingräbt, dann versteht man das gar nicht. Und der sogenannte Hasidismus, der nochmals interessant ist, weil er dem freikirchlichen Glauben eigentlich nahe kommt, eine Herzensverbindung zu Gott aufnehmen. Diese Leute haben gesagt, wir sind einfache Leute, wir sind Handwerker, wir sind Bauern, wir können nicht 5 Stunden am Tag Talmud studieren und jede kleinste Regel beachten, aber wir haben doch einen wunderbaren Gott. Es muss doch möglich sein, zu diesem Gott Beziehung zu pflegen. Und genau dieses Beziehung pflegen, in Beziehung leben mit Gott, das ist der Kern des Chassidismus. Und so ähnlich wie wir Freikirchler auch unterwegs sind, da ist ja auch die Gottesbeziehung was ganz, ganz Zentrales. Die Bandbreite, die sich ergeben hat im Judentum, ist groß. Es gibt ein aufgeklärtes Reformjudentum, wo vieles auch in Frage gestellt und verändert wurde. Und es reicht bis zu den Ultraorthodoxen mit ihrer schwarzen Kluft, mit ihren Bärten und Schläfenlocken, die ganz penibel die kleinsten Gebote des Talmud einhalten. Also eine große Bandbreite. Wenn wir nach Israel selber heute schauen, dann sehen wir da auch eine große Bandbreite. 70% dort ungefähr sind säkulare Juden. Die haben also mit dem Glauben gar nicht sonderlich viel am Hut. Dann haben wir 20% orthodoxe Juden. Das sind die mit der Kippa. Das sind fromme Leute, die wirklich einen Herzensglauben pflegen, aber eben noch nicht so radikal und äußerst konsequent sind wie die Ultraorthodoxie. Das sind dann ungefähr 10%. Parallel dazu, tragischerweise, ist das Judentum in der Welt immer begleitet gewesen von Judenfeindschaft. Judenfeindschaft ist ein Menschheitsphänomen, ein Krebsgeschwür der Menschheit, so muss ich tatsächlich sagen. Denn diese Judenfeindschaft ist nicht nur lokal und zeitlich begrenzt wie Rassismus, sondern zieht sich durch die gesamte Geschichte und ist weltweit zu finden. Da gibt es heute große Forschungsstellen, die den Antisemitismus erforschen und auch Daten erheben. Man hat festgestellt, dass es Antisemitismus sogar in Ländern gibt, wo es gar keine Juden gibt. Das ist natürlich auch aufsehenerregend, was ist denn da eigentlich los? Und da wird man schnell an den Punkt kommen, dass man geistliche Hintergründe namhaft machen kann. Antisemitismus, Judenfeindschaft war oft eine Folge von Religionsstreitigkeiten. Sehr viel Judenfeindschaft über Jahrhunderte hinweg ging leider vom Christentum aus. Das ist sehr beschämend und sehr traurig und wirklich schlimm. Heute ist es ganz stark der Islam oder islamistische Strömungen, die gegen die Juden vorgehen, in denkbar radikaler Weise bis hin zu Mord und Totschlag. Denken wir an den 7. Oktober 23, den Überfall der Hamas auf Israel, wo 1200 Leute abgeschlachtet worden sind. Und dann, was einen sehr befremdet, Antisemitismus gibt es auch in der säkularen Gestalt. Leute, die hochgebildet sind und trotzdem ausgewiesene Judenfeinde. Haben wir auch heute in Deutschland, aber ich nehme jetzt mal einen Aufklärer, einen Humanisten, einen Pädagogen, einen ganz bekannten Mann, Voltaire. Und was sagt dieser Mann? Ich habe es hier in meinem Buch abgedruckt. Schließlich wird man in ihnen, den Juden, nur ein unwissendes und barbarisches Volk finden, das schon seit langer Zeit die schmutzigste Habsucht mit dem verabscheuungswürdigsten Aberglauben und dem unüberwindlichsten Hass gegenüber allen Völkern verbindet, die sie dulden und an denen sie sich bereichern. Jedoch, man soll sie nicht verbrennen. Stellt euch das mal vor. Was für eine brutale Aussage aus dem Mund eines Humanisten, eines Pädagogen. Das muss uns zu denken geben, warum ist diese Judenfeindschaft so extrem verbreitet. Aus dieser Judenfeindschaft wurde der Rasseantisemitismus, dann war das Böse plötzlich ein Kennzeichen der jüdischen Rasse und dadurch hatte Hitler sich die Grundlage geschaffen, den Holocaust zu vollziehen, indem man Juden tötete, das war seine Grundüberzeugung, tötete man das Böse. Wie schlimm, wie pervers, wie verdreht. Man sollte denken, dass der Antisemitismus ausgestorben sei. Nach dem Holocaust ist sicher Deutschland in sich gegangen und hat gesagt, großer Fehler, wir müssen umkehren. Aber nein, der Antisemitismus heute ist lebendig in Deutschland. Deswegen haben die Bundesländer Beauftragte eingesetzt, Beauftragte für Antisemitismus. Heute oft in Gestalt von Israel-Kritik, von Anti-Israelismus. Wir erleben es auf deutschen Straßen. Dazu kommen jetzt die vielen Muslime als Flüchtlinge. Der Islamismus kommt mit hinein nach Deutschland und artikuliert sich auf deutschen Straßen. Also wir haben dieses Problem noch immer. Dieses Problem ist nicht geknackt. Man kann sich fragen, wie steht es eigentlich um mich selber? Und da gibt es so einfache Methoden, einfach mal einen ersten Schritt zu machen, sich ein kleines Zettelchen zu nehmen, einen Stift und einfach mal zu schreiben, die Juden sind, Punkt, Punkt, Punkt. Israel ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann mal gucken, was fließt da aus unserer Feder. Dann werden wir sehr schnell merken, ob das mit Israelfeindschaft, Judenfeindschaft verknüpft ist, verbunden ist oder eben nicht. In Antisemitismus-Seminaren macht man oft eine Übung und lässt die Leute das Wort Jude oft sagen. Jude, 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 Jude. Und was kommt dann an Gedanken und Gefühlen? Auch das sind solche kleinen Tricks, um zu merken, was ist eigentlich im eigenen Herzen, vielleicht verborgen im Unbewussten, mit drin. Wenn es nach rechten Dingen zuginge, dann würde man über die Juden so denken wie über jedes andere Volk, über die Italiener oder die Spanier oder die Portugiesen oder die Schweizer, einfach sie als ganz normale Leute sehen. Juden sind ganz normale Menschen wie du und ich. Israel ist eine ganz normale Nation, übrigens unseren europäischen Nationen sehr, sehr ähnlich. Es ist ein Rechtsstaat, es gibt Freiheitsrechte. Es ist eine Demokratie, die lebendig ist, die vital ist, uns ganz, ganz nah. Wenn wir ganz normal über Juden denken würden, dann würden wir richtig liegen. Dazu kommt dann aus christlicher, biblischer Sicht die Erwählung und der Bund, den wir natürlich festhalten. Und dann würden wir sagen, wir haben in Juden ganz normale Leute vor uns. Ja? Manche sind besser, manche sind schlechter, manche sind klüger, manche sind weniger klug. Ganz normale Menschen. Aber auf ihnen liegt diese einzigartige Erwählung Gottes. Und das ist genau der Grund, warum Jesus im Neuen Testament davon spricht, dass irgendwann diese Diaspora, diese Zerstreuung enden wird, wie es die Propheten ja auch schon angekündigt haben. Jesus hat genau das wiederholt. In Matthäus 23, ab Vers 37, kündigt er zunächst mal die Zerstreuung an, aber dann auch wieder die Wiederherstellung. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Jetzt kommt die Ankündigung. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Das ist passiert. 1., 2. Jahrhundert. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Die Stelle verstehe ich so, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Wohin kommt er? Natürlich nach Jerusalem, nach Israel. Und dann wird er willkommen geheißen werden. Dann gehen den Juden die Augen auf und sie sagen: Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Israel und sein Messias kommen zusammen.